Zurück. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist ja gewaltig, dass man Sonnenbad im März nehmen kann, ja, im Vogtland. Könnte ja genauso gut schneien, aber der Herr ist gnädig. Und ich finde das so schön, dass man ab und zu diese Oasen im Leben hat, die grünen Oasen. Denn unser Alltag besteht eigentlich aus einer Wüste. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mein Alltag ist ziemlich grau in grau. Immer morgens aufstehen, immer arbeiten, immer nach Hause kommen, immer schlafen, wieder arbeiten, Gemeinde, zwischendurch, immer das Gleiche. Aber da, Freunde, in diesem Alltag, da lernen wir Treue. Da heißt es, durchzuziehen, auch wenn ich keinen Bock habe. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, das mein Leben neben der Bibel am meisten verändert hat. Und das ist, ich bin keine Leseratte, aber ich glaube, wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir lesen. Ja, wenn du kein Buch liest, keine guten christlichen Bücher liest, wirst du nicht wachsen im Glauben. Und deshalb würde ich euch dieses dünne Büchlein ganz gerne empfehlen, ne? Denk an deine Zukunft. Sehr, sehr herausfordernd, von einem Mann geschrieben, der schon beim Herrn ist, William MacDonald, und der das, was er geschrieben hat, gelebt hat in seinem Leben. Sehr herausfordernd, sehr dünn. Ja, du kannst dir das auch als Hörbuch runterladen, dann ist es noch dünner. Also nehmt euch dieses Buch mit, das kostet nur 2 Euro. Also eigentlich wollte ich gerne, dass das verschenkt wird, aber das sagten die Leute, ja, wenn man das verschenkt, das ist nichts. Ich hätte es verschenkt unter der Bedingung, dass ihr es lesen müsst, wenn ihr es mitnimmt. Aber 2 Euro ist nichts. Darf ich euch bitten, dieses Buch mitzunehmen und zu lesen? Denk an deine Zukunft. Darüber reden wir ja hier, dass wir an unsere Zukunft denken. So treffen wir heute, sind Oasen für mich im Leben. Man kann irgendwie durch die Gemeinschaft, die man hat, durch die Gespräche beim guten Essen, Austausch, und da blüht man regelrecht auf und tankt Kraft, um dann anschließend wieder was in die Wüste zurückzufliegen, oder? Ohne unseren Alltag würden wir diese Treffen wie Konferenzen, wie Jugendtage, wie Seminare, wie Zeltlager gar nicht zu schätzen wissen. Ja, stell dir mal vor, du hättest immer Jugendtag. Da würdest du das nicht mehr schätzen. Und wir brauchen diese Abwechslung. Wir dürfen nicht verwechseln, dass unser Alltag eigentlich das ist, wo unser Leben stattfindet. Und da will der Herr Jesus uns formen, uns prägen. Da will er uns Treue lernen, dass du Dinge eigentlich auch mal durchziehst, obwohl dir eigentlich vielleicht gar nicht danach ist. Ja, und ich glaube, bei Mose können wir extrem viel lernen, wie der Herr uns verändert. Wenn wir permanent mit einer kühlen Kohle an einer Oase am Pool liegen, werden wir nicht wachsen. Denn nur an Herausforderungen wachsen wir. Und das bedeutet manchmal Dinge zu tun, die wir bisher noch nie getan haben. Ja? Kann ich nicht, mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ohne Herausforderung, mein Freund, wirst du nicht wachsen im Leben. Und deshalb ist es manchmal an der Zeit für uns, Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen wir uns vielleicht eigentlich sogar fürchten. Bitte erinnert euch daran, auf unserem Weg ins gelobte Land, in den Himmel, hat der Herr Jesus uns keine Sonnenbrille und auch keine Badehose gegeben, sondern eine Rüstung. Und das bedeutet was? Wir tanzen nicht rein ins Reich Gottes, sondern wir kämpfen uns rein ins Reich Gottes. Und ich sage euch, gegen den Strom, gegen den wir schwimmen, der wird immer, immer stärker. Und da braucht es Kraft, da brauchst du solche Arme, um dagegen anzuschwimmen. Und wenn du nicht trainiert bist, wenn du den Alltag nicht meisterst, dann nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Und die Masse, der Mainstream, der hat eine solche Wucht, dass er uns mitreißen kann. Wenn wir nicht mit dem Herrn unterwegs sind, wenn wir nicht in der Stille lernen, auf den Herrn zu bauen und wenn wir nicht unsere Bibel lesen, wenn wir keine Zeiten, qualitative Zeiten mit Gott haben, wo wir ihn in der Ruhe abgeschieden vom Trubel der Zeit begegnen. Es ist essentiell, dass wir unsere Bibel lesen. Es ist essentiell, dass wir ein Gebetsleben haben. Deine Bibel pack jeden Morgen oder jeden Tag aus. Wie willst du wissen, was der Herr von dir will, wenn du nicht betest, wenn du sein Wort nicht liest? Heute Morgen haben wir über Folgendes gesprochen. Der Mose wurde bewahrt von vorbildlichen, tapferen Leuten. Und das ist für mich eine Herausforderung, dass ich selbst jemand bin, der kreativ ist, der tapfer, der mutig ist, der mitdenkt. Dann haben wir gesehen, der Mose hat seine Autorität verloren, weil er Dinge tut, die falsch waren, weil er Dinge getan hat, indem er auf Menschen schaut, anstatt auf Gott zu sehen. Menschenfurcht treibt Gottesfurcht aus und umgekehrt. Und drittens haben wir gesehen, auf seinem Weg durch die Wüste ist er verändert worden. Er war ein Eiferer für die Sache Gottes, aber hatte keine Erkenntnis. Und beides gehört zusammen. Hingabe, Eifer ist extrem wichtig und gut, aber bitte mit Erkenntnis. Und deshalb glaube ich auch, dass es so wichtig ist, und Gott hat nicht ohne Grund uns in die Gemeinde, in die Kirche als alt und jung zusammengestellt. Warum? Damit wir uns gegenseitig ergänzen. Wir brauchen den Power und die Energie der jungen Leute und diese Ideen. Und wir brauchen die Weisheit der älteren Generation. Und wir können uns so ergänzen, indem wir aufeinander zugehen. Wir brauchen uns gegenseitig. Es ist leider so, dass immer mehr jeder so sein Süppchen kocht und wir uns auseinander bewegen. Und das ist schade. Gott hat uns zusammengestellt in der Gemeinde, als alt und jung, und genießt das. Geht auf die Alten zu, die Alten auf euch. Gemeinsam gehen wir vorwärts. Ja, ich habe nichts gegen Jugendtage, überhaupt nichts. Aber generell denke ich, dass das sehr wichtig ist, dass wir daran denken, wir sind in der Gemeinde als alt und jung zusammengestellt, um uns gegenseitig zu ergänzen. Weißt du, Weisheit und Erkenntnis ohne Eifer ist genauso ein Kappes. Was nützt dir alle Schläue und alle Weisheit dieser Welt, wenn du das nicht in dein Leben umsetzt? Genauso wie Eifer ohne Erkenntnis schlecht ist. Beides gehört zusammen wie ein linker und ein rechter Schuh. Und hier steht unser Mose im besten Alter, 80 Jahre alt, in der Wüste. Und Peng! Der Busch brennt. Also kannst du dir vorstellen, wenn du 40 Jahre Schafe gehütet hast, wie sehr du dich freust, wenn mal irgendwas passiert. Und der Mose geht natürlich hin, schaut sich diesen Busch an und stellt fest, das ist irgendwie sonderbar, der Busch, der brennt, aber der verbrennt nicht. Eine zweite Sache war interessant, der Busch konnte reden. Und die dritte Sache, die interessant war, der Busch kannte sogar seinen Namen. Und jetzt lohnt sich dieses Gespräch, was Gott mit dem Mose führt, etwas näher anzuschauen. Also habt im Hinterkopf, Dr. Mose hat bereits 40 Jahre bei Wind und Wetter die Schafe seines Schwiegervaters Jitro gehütet. Und jetzt kommt dieses Gespräch. Nach läppischen 40 Jahren, bist du geduldig? Bist du ungeduldig? Denk an Mose. 40 Jahre. 2. Mose 3, Vers 4. Ich freue mich wieder, wenn ich die Seiten blättern höre. Vers 4. Jetzt will ich wieder meine Schlange füttern. Muss ja wachsen. Okay, da steht. Und der Herr sah, dass Mose herzutrat, um zu sehen. Da rief Gott ihn mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nahe nicht hierher, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seinen Schmerz. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass du mich zum Pharao gehen lässt und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach: Weil ich mit dir sein werde und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Es ist interessant, wie dieses Gespräch beginnt. Gott ruft. Und was sagt Mose als erstes? Wer hat mitgelesen? Was sagt er? Hier bin ich. Wer hat es gesagt? Sehr gut. Richtige Antwort. Hier bin ich. Ist eine Schlüsselaussage. Hier bin ich. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man gerne Dinge delegiert, um es schön auszudrücken. Ja. Wir sagen eher, das sind die anderen. Aber Mose sagt, hier bin ich. Und das ist mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass man für Gott unterwegs sein kann. Dass man erstmal stillsteht und erstmal sagt, okay, Herr, ich bin jetzt bereit, dir zuzuhören. Was hast du denn eigentlich mir zu sagen? Ohne dass ich losstürme, irgendwas tue, ohne dass Gott mir irgendwas gesagt hat. Wir müssen lernen, still zu stehen, ruhig zu sein. Die Alten haben gesagt, in unser Kämmerlein zu gehen, Stopfen aus den Ohren zu ziehen, Handy auszuschalten, Fernseher auszuschalten, iPad auszuschalten und einfach nur mal da zu sitzen und zu sagen: Herr, hier bin ich, rede du. Extremst wichtig in unserer hektischen, lauten Zeit. Es gibt ja so viel Hintergrundgeräusche, jeden Tag für jeden von uns. Da gerätst du außer Rand und Band. Du wirst ja bekloppt von der ständigen Bedudelei, die einem überall entgegenkommt. Hier bin ich. Ich will zuhören, was du zu sagen hast. Und dann erzählt Gott dem Mose seine Pläne. Und dann geht's los. Vers 11. Gott, wer bin ich denn? Wer bin ich, dass ich das Volk aus Ägypten herausführen sollte? Wenn ihr mitlest, in Vers 11 steht das. Das war ja eine Frage. Der Mose stellt eine Frage: Wer bin ich? Erst sagt er, hier bin ich. Dann sagt Gott ihm seine Pläne. Dann sagt er, ja, wer bin ich denn, dass ich Gottes Volk aus Ägypten führen sollte. Und mir gefällt, wie Gott reagiert. Zum Glück sagt er dem Mose nicht, wer er ist. Ja, ist immer ganz gut, wenn Gott uns nicht sagt, wer wir sind. Wisst ihr, was er sagt? Was er antwortet? Das ist eine interessante Antwort übrigens, Vers 12. Ich werde mit dir sein. Mose sagt, wer bin ich das Volk aus Ägypten ziehen sollte? Gottes Antwort ist, ich werde mit dir sein. Und das ist gewaltig. Und das ist eigentlich das, wie wir uns definieren, Freunde. Ja, wer bist du denn? Wer bin ich denn? Ja, wir sind ein Nichts, wir sind verlorene Sünder. Aber weil Gott uns zu sich gerufen hat, sind wir erlöste Sünder mit ewigem Leben. Gott gibt uns unsere Identität und wir leben jetzt in ihm, sofern du errettet bist. Und das ist gewaltig. Ja? Wer bin ich? Ich werde mit dir sein. Das ist eine ideale Kombination. Die Antwort auf die Frage, wer ich bin, ist, ich bin mit dir. Du kannst gelassen sein. Ich bin mit dir. Hier geht es nicht irgendwie darum, um eine Lappalie, sondern hier geht es um eine Riesenaufgabe, die der Mose hier bekommt. Das ist eine logistische Aufgabe, wo wir, weißt du, da ist der Jugendtag, sage ich mal, nichts bei aller Liebe, ihr habt das top organisiert, aber da ist nichts dagegen. Das ist ein logistisches Meisterwerk, was der Mose da ausführen musste. Erstmal noch die Ägypter beiseite schaffen und so weiter. Da kann man sich schon vorstellen, dass er sich in die Hosen gemacht hat. Ich werde mit dir sein. Und wenn ich das weiß, dass Gott an meiner Seite ist, wenn ich in die Schule gehe, wenn ich am Arbeitsplatz stehe, wenn es mich ankotzt, mein Alltag, dann ist Gott da bei mir. Ich werde mit dir sein. Und es geht nicht um die Dinge, die wir für den Herrn tun, sondern vielmehr um die Dinge, die er durch uns tut. Wir können natürlich verstehen, dass der Mose nicht so wohl in seiner Haut war. Wenn du mal 40 Jahre Schafe gehütet hast, dann hast du auch vieles verlernt. Der wusste wahrscheinlich gar nicht mehr, wie man sich überhaupt eloquent in der Gesellschaft bewegt. Hat er früher mal gewusst, aber in 40 Jahren vergisst er das. Da sagt er, Mose, ja, ich schätze das, Herr, dass du mich auswählst für so eine edle Aufgabe, aber ich habe immer noch ein Problem. Was ist denn eigentlich, wenn meine Leute mich fragen, wer hat dich überhaupt geschickt? Was soll ich denn dann sagen? Was ist sein Name? Soll ich sagen, keine Ahnung, wer mich da geschickt hat? Und dann sagt Gott zu Mose, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Hat dich geschickt. Hast du das mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Auszug? Ich bin, der ich bin. Ich liebe diese Aussage. Ich bin, der ich bin. Nicht eventuell das große Vielleicht hat mich geschickt, sondern der, der immer war und der ist, und der Zukünftige und der, der immer gleich ist, eine Konstante, ein Fels, auf den man sich stützen kann. Und das brauchen wir in einer Zeit, wo das, was gestern noch galt, heute uralt ist. Wir leben in einer Zeit, wo jeder eilig sein Wort gebrochen hat, in dem Augenblick schon, wo er es spricht. Wo Dinge sich über Nacht verändern, das, was gestern in war und angesagt wird, zählt heute nicht mehr. Und wir könnten durcheinander werden, wenn wir all diese vielen Philosophien anschauen, die es da so um uns herum gibt und die jeder auch ihren Einfluss auf uns hat, ob wir das wahrhaben wollen. Da schallt es laut hinein. Ich bin, der Unveränderbare. Das ist gewaltig. Also wir haben gestern noch mit unserem Gastgeber, mit dem Andi gesprochen, hat gesagt, früher in der DDR war das einfach, da war es schwarz-weiß und fertig. Aber heute ist es bunt. Und zwar so bunt, dass einem Hören und Sehen vergeht. Du weißt gar nicht mehr in diesem Markt der Möglichkeiten, wo sollen wir denn hier überhaupt Orientierung finden? Und da steht er, der Fels, der ich bin, der ich bin. Und wir als Gläubige, wir haben einen wahnsinnigen Vorteil, dass wir diese Geborgenheit eines sicheren Hafens haben, wo wir immer wieder hingehen können, wo wir uns immer wieder anlehnen können, wo wir uns immer wieder ausruhen können. Beim Ich bin, der ich bin, das ist unser Vater. Der Jakobus sagt, im ersten Kapitel, bei dem keine Veränderung ist. In Vers 15 steht hier in 2. Mose, Das ist mein Name auf ewig. Und überall, wo du in deiner Bibel Herr liest, da müsste eigentlich dieser Ausdruck stehen, ich bin, der ich bin, Yahweh. Zieht sich durch die ganze Bibel wie eine Konstante. Und jetzt überleg dir mal, nur in unserer Generation, nur in deiner Generation und in den Generationen deiner Eltern, wie viel da schon passiert ist in der Welt, was wir nicht alles schon erlebt haben. Hoch, runter, hoch, runter. Und da gibt es eine Konstante. Ich bin, der ich bin. Und nur am Rande, der Johannes sagt, in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, wenn du Jesus als Retter angenommen hast, dann bist du ein Kind von diesem Unveränderlichen. Ein Kind vom Ich Bin. Guck, meine Kinder heißen alle Strömmann mit Nachnamen, obwohl sie Frauen sind. Warum heißen sie Strömmann? Ja, weil der Vater Strömmann heißt. Ja, sie tragen meinen Namen. Unsere Kinder werden identifiziert an ihrem Namen, an ihrem Vor- und an ihrem Nachnamen. So, und ich bin sterblich und meine Kinder sind auch sterblich. Jetzt kommst du zu Jesus, bekennst deine Schuld und kriegst einen neuen Vater, einen neuen Namen. Und dieser Vater ist unsterblich und du trägst seine DNA, das heißt, du bist auch unsterblich. Wir sind Kinder vom Ich Bin. Das macht Mut. Da kann um uns herum passieren, was will. Wir stehen einfach mittendrin. Pop. Wir stehen auf einem Felsen. Und das ermutigt extrem. Also ich bin absolut begeistert, ja, dass Gott uns einen neuen Namen gegeben hat. Ja, und vielleicht denken wir, rümpfen wir die Nase, wenn wir unseren Namen hören. Vielleicht verbinden wir da unsere Vergangenheit oder vielleicht war dein Vater ein Blödmann. Kann alles sein. Aber diese Vergangenheit muss dich nicht immer begleiten, weil du einen neuen Namen bekommen hast. Und mit unserem Gott, sagt David, können wir über Mauern springen und können wir Wälle zerschlagen? Und sei dir das bewusst in deinem Alltag. Im Korintherbrief steht 2 Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, da ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, Schluss, Ende, vorbei. Weil oft ist es ja so, dass uns die Vergangenheit einholt, immer wieder. Wir haben einen neuen himmlischen Vater und unser Wert wird bestimmt durch unseren Vater. Mose ist immer noch nicht begeistert. Weißt du, Gott argumentiert, redet mit ihm, will ihn überzeugen, dass er dieses Volk da rausführen soll, aber der Mose ist nicht überzeugt. Er hat immer noch Angst. Kennst du das auch in deinem Leben? Du weißt eigentlich genau, was zu tun wäre, was du tun solltest, aber findest tausend Ausreden, es doch nicht zu tun. Also der Mose ist menschlich so wie du und ich. Was aber ist, sagt der Mose, jetzt weiter argumentieren, Kapitel 4, Vers 1, was aber ist, wenn sie mir nicht glauben, dass du mich gesandt hast? Wieder kommt Gott Mose entgegen. Und bei deiner Wiedergeburt kriegst du nicht nur einen neuen Namen, sondern du kriegst noch etwas. Jetzt schaut mal mit mir zusammen in 2. Mose 4, Vers 1 folgende, was da steht. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, und dann werden sie sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu Schlange und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Was hat Mose in seiner Hand? Wer hat mitgelesen? Einen Hirtenstab, sehr gut, jawohl, einen Hirtenstab hat er in seiner Hand. Und jeden Tag hat er diesen Hirtenstab wahrscheinlich tausendmal angeschaut und hat gemerkt, als er den Hirtenstab in seiner Hand sah, jawohl, ich bin ein Hirte. Ich bin ein Hirte und ich bin Hirte, um mein Geld zu verdienen. Und hier mit meinem Hirtenstab, da habe ich sogar üblich Einfluss auf meine ganzen Schafe. Da hat er die mit dirigiert, er hat sich auf diesen Hirtenstab gestützt den ganzen Tag und dieser Hirtenstab war sein Leben, seine Identität. Und Gott fragt den Mose: Mose, was hast du in deiner Hand? Natürlich, ich bin Hirte, einen Hirtenstab, was auch sonst. Gott sagt: Gib ihn mir mal. Ja, das geht nicht, ich brauche den, ich stütze mich auf diesen Stab. Ich brauche diesen Stab, ich kann dir diesen Stab nicht geben. Mose wirft den Stab hin und indem er ihm den Stab hinwirft, lernt er zwei Dinge. Erstens, Gott verwendet das, was in meiner Hand ist. Das, was in meiner Hand ist, nicht was in deiner Hand ist, sondern er verwendet das, was in meiner Hand ist, das, was im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend ist, was du in Händen hältst. Und zweitens, wenn ich das Gott gebe, wird es lebendig. Stellt euch das mal vor. Obendrein ist interessant, dass dieser Stab ab diesem Zeitpunkt einen neuen Namen erhält. Der kriegt auch einen neuen Namen. Ja, der Stab heißt nämlich jetzt 2. Mose 4,20. Und Mose nahm seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seiner Hand. Bisher hieß er der Stab Mose. Jawohl, mein Leben, mein Verdienst, ich bin. Führe die Schafe. Jetzt kriegt der Stab einen neuen Namen und nennt sich ab sofort der Stab Gottes. Mit diesem Stab Gottes tritt Mose vor den mächtigsten Mann der gesamten damaligen Welt. Mit diesem Stab Gottes führt Mose das Volk aus der Gefangenschaft raus. Mit diesem Stab Gottes teilt er das Rote Meer und mit diesem Stab Gottes lässt er Wasser aus einem Felsen sprudeln. Und der Stab Gottes in den Händen von Mose ist ein unschlagbares Doppel. Denn es ist Gottes Wirken und meine Begabung in einem zusammengefasst. Ein unschlagbares Doppel. Was ist in deiner Hand? Wenn ich einen Hirtenstab in meiner Hand halten würde, also der würde mir nicht sehr viel bedeuten. Vielleicht würde ich ein bisschen rumschnitzen daran. Aber wirklich gebrauchen könnte ich einen Hirtenstab nicht. Ich habe ja keine Schafe. Aber der Stab Gottes in der Hand von Mose wurde sinn- und wirkungsvoll eingesetzt. Stell dir vor, ein Basketball in meiner Hand. Der hat einen Wert von 47,28 Euro. Aber ein Basketball in der Hand von Michael Jordan oder Dirk Nowitzki ist ein paar Millionen wert. Es kommt nämlich immer darauf an, wer was in den Händen hält. Wenn ich 5 Semmeln und 2 Fischen in meiner Hand hätte, dann würde vielleicht ich gerade mal dadurch satt. Aber 5 Semmeln und 2 Fische in der Hand von Jesus machen eine ganze Menschenmenge satt. Es kommt nämlich immer darauf an, wer was in den Händen hält. Spucke und Dreck von mir auf irgendwelche Augen geschmiert, würde nichts bedeuten. Aber wenn Jesus das tut, werden Leute sehend. Eine Steinschleuder in meiner Hand würde die Nachbarsscheibe zerbersten lassen. Aber eine Steinschleuder in Davids Hand bringt einen Riesen um. Denn es kommt darauf an, wer die Steinschleuder in seiner Hand hat. Was hast du in deiner Hand? Wirf es Jesus hin. Denn es kann entscheidend sein für diese Welt. Und wichtig ist auch, was du in der Hand hast. Weißt du, nimm nicht die Sachen, die andere in den Händen haben. Mir fällt gerade David ein. David will gegen den Goliath kämpfen. Kommt er da an und so, und der Saul sagt zu ihm: Hey David, am besten nimmst du meine Waffenrüstung, ziehst du an. Das Problem war nur, dass der Saul 2XL hatte und der David XS. Jetzt zieht der David diese Waffenrüstung an, die hängt ihm runter bis auf den Boden. Und da sagt der David: Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Hier hast du deine Rüstung wieder. Ich nehme meins. Eine Schleuder und 5 Steine. Und da streckt er den Riesen mit nieder. Ja, deshalb brauchen wir gar nicht neidisch zu sein, weil der so gut singen kann, weil der diese Gabe hat oder derjenige. Du hast irgendwas in deiner Hand, nur musst du das Jesus hinwerfen. Unsere Gaben bei ihm wieder abliefern. Ja, du kannst gut kochen, sagst du. Überleg mal nach, was du kannst. Du kannst gut kochen, super. Jesus braucht gute Köche und die Gemeinde und der Jugendtag obendrein. Wir brauchen gute Köche. Du kannst gut Stühle stellen, spitze, wir brauchen gute Stühlesteller. Du kannst gut organisieren, brauchen wir. Du kannst gut Gitarre spielen, top. Du bist lustig, super. Jesus braucht lustige Leute. Du bist ernsthaft, sehr gut. So Leute braucht es im Reich Gottes. Du hilfst gern anderen. Ja, es gibt jetzt so viel zu wenige so Leute, die ein Auge für andere haben. Super, brauchen wir. Was, mein Freund, ist in deiner Hand, leg es Jesus hin. Was machst du gerne? Was kannst du? Jeder, der Jesus nachfolgt, kann etwas. Jeder hat was in seiner Hand. Und bitte, bitte vergrab dein Talent nicht im Sand, so wie der Knecht in Matthäus 25. Dein Stab, deiner, kann den entscheidenden Unterschied in dieser Welt machen. Und du bist auch in eine Gesellschaft reingestellt, wo du wahrscheinlich alleine bist. Ja, wer kann was erreichen bei den Leuten, die dich umgeben? Du, weil du Teil von dieser Gesellschaft bist, in der Klasse, an der Uni, am Arbeitsplatz. Keiner ist da, außer dir. Probier es aus. Und erst beim Arbeiten, beim Anwenden, merkst du, was deine Sache ist. Vielleicht dauert das noch 40 Jahre, bis du das merkst. Aber das ist egal. Zeit spielt übrigens bei Gott gar keine Rolle. Hast du gemerkt? Gott guckt zu, der Mose da Tag aus, Tag ein. Dr. Mose hütet Schafe 40 Jahre. Und nach 40 Jahren, da guckt Mose Gott aus dem Himmel und sagt: So, ich habe den Eindruck, ich kann jetzt mal mit dem Mann reden. Nach 40 Jahren. Weißt du, wir sind ja immer so, bei uns muss alles im Instantverfahren gehen. Schnell muss es gehen. Das beste Beispiel ist Nescafé. Ja? Deshalb sage ich auch, Nescafé kommt direkt aus der Hölle. Ja? Weißt, zack, boop, just add water. Und dann trinken die Leute dieses ekelhafte Getränk da. Es muss alles schnell gehen. Stell dir mal vor, du bestellst heute was bei Amazon, das ist morgen früh nicht vor deiner Haustür. Da kriegst du ja eine Herzattacke. Ich erinnere mich noch, als wir früher Bilder machten, so Filme. So, du sparst natürlich Bilder, so ein halbes Jahr, bis du einen 36er Film voll hast, dann schickst du den ein. Dann dauert es 2 Wochen, bis er zurückgeschickt wird. Dann rahmst du die Dias und dann triffst du dich mit Freunden und dann schaut ihr Dias. Also wir hatten immer den Spruch im Freundeskreis, war es schön oder habt ihr Dias geschaut? So, das hat gedauert, wochenlang. Heute machst du ein Bild und deine Kinder sagen, sofort kann ich mal schauen. Ja? Das ist alles so schnelllebig um uns herum. Aber Gott hat keine Eile. Ich sage es euch, Gott hat keine Eile. Wenn es um unseren Charakter geht, dann müssen wir uns Zeit nehmen. Und ich denke, dass Mose nach dieser Schlangeneinheit überzeugt war. Aber war er nicht. War er immer noch nicht. Fällt immer noch was ein. 4,10. In 4,10 sagt er sinngemäß: Nein, Herr. Nein, Herr. Ist an für sich, diese Aussage ist schon paradox. Ja. Entweder sagst du ja, Herr, oder du sagst gar nichts. Aber nein, Herr, das geht nicht. Der Petrus hat das auch gemacht. Ja. Nein, Herr. Also entweder ist Jesus der Herr und sagt, was Ambach ist, oder er ist nicht mein Herr und ich sage nein. Aber beides zusammen geht nicht. Der Mose sagt hier, nein, Herr, ich kann nicht reden. Okay, Stephanus sagt uns im Neuen Testament, Mose mächtig in Wort und Werken, aber nach 40 Jahren des Schweigens verlierst du deine Redekunst. Wie oft habe ich in meinem Leben Nein, Herr, gesagt, wo du genau weißt, du solltest dieses oder jenes jetzt tun. Und dir fallen 100.000 Ausreden ein, warum du das eben jetzt nicht tun solltest. Und genauso ist der Mose. Und wir brauchen nicht den Stab über ihm zu brechen. Und Gott erachtet uns würdig für eine gewisse Aufgabe und wir sagen Nein, Herr. Schade. Und unserem Herrn gelingt es oft nur mit äußerster Langmut, mit äußerster Überredungskunst, mit Zeichen, mit Wundern, mit Trost, mit Mut machen, über Jahre hinweg uns zu einer Sache zu bewegen. Letztendlich hört Mose auf Gott, nachdem Gott ihm zugesagt hat, dass Aaron ihm helfen wird. Und nach 14.600 Tagen verlässt Mose das Trainingslager Gottes. In dieser Zeit des Trainingslagers hatte Gott Mose zu einer Eiche gemacht. Eichen wachsen langsam, sehr langsam. Und deshalb sind die extremst widerstandsfähig. Ja. Aber wenn du in der Wüste überleben willst, mein Freund, dann musst du eine Eiche sein. Denn einer Eiche ist es egal, ob ein Wildschwein sich an ihr kratzt. Die Eiche steht da. Wenn der Wind kommt, dann beugt sie sich ein bisschen, aber die Wurzeln sind fest. Das Holz ist fest. Pilze, die schießen über Nacht aus dem Boden, haben aber kein Rückgrat. Und so schnell, wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder weg. Mose wurde in der Wüste zu einer Eiche. Und das war wichtig für seinen Dienst. Sonst hätte er nämlich hingeschmissen. Und zwar ganz, ganz schnell. Und das ist mir ein Vorbild. Der Mann, der hat durchgebissen bis zum Schluss. Weil wir haben ja die Neigung, wir probieren irgendwas und das funktioniert, dann schmeißen wir die Brocken hin. Vierzig Jahre Wüste hatten ihn so verändert, dass Gott ihn mächtig gebrauchen konnte. Er lernte Gehorsam, er lernte Geduld, er lernte Demut. Das ist lustig, ja. In 4. Mose 12, Vers 3 steht, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Das ist interessant, er hat es selber geschrieben. Ja. So nach der Mutter, in Demut macht mir keiner was vor. Aber er war geleitet vom Heiligen Geist, ein demütiger Mann. Und wenn du sein Leben betrachtest, dann merkst du, dass dieser Mann außerordentlich demütig war. 40 Jahre Wüste hatten ihn zu dem gemacht, was er jetzt getan hat. Gott bereitet seinen Diener, gut zuhören, in der Einsamkeit vor. In der Einsamkeit. Und deshalb immer wieder werde ich daran appellieren, bei allen Events, bei allen Gaudi und bei allem Spaß, den wir machen und haben können noch als Christus. Grundlage ist, Freunde, die Ruhe vor dem Herrn. Das ist das Fundament. Und wenn das fehlt, dann können wir Gaudi und Ratzfatz und Rabatz machen, so viel wie wir wollen. Da werden wir ruckzuck die Brocken hinschmeißen, weil wir keinen Bock mehr haben. Wisst ihr, im Christentum geht es viel zu viel inzwischen auch um Gefühle. Ich mache das, wenn ich Bock dafür habe. Was machst du denn, wenn du keinen Bock hast? Gott hat uns Gefühle und den Verstand gegeben. Gefühle sind gute Diener und schlechte Herren. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo gefühlsbetont gelebt wird. Selbst die Regierung, selbst unsere Politik wird aus dem Bauch heraus gemacht. Ja? Und das hat inzwischen auch schon in der Gemeinde Fuß gefasst, dass wir nur noch die Dinge machen, für die wir Lust haben. Was ist denn, wenn wir Sachen tun sollen, für die wir keine Lust haben? Wie zum Beispiel 40 Jahre Schafe hüten. Hauen wir dann einfach hin oder was machen wir dann? Hast du Lust, am Dienstagmorgen aufzustehen, um 6 Uhr in die Arbeit zu gehen? Nein, du machst es trotzdem. Und es ist gut, dass du das machst. Da lernst du Ausdauer. Da lernst du das Kämpfen. Dann hast du Widerstand in der Schule. Weißt du, unsere Tochter hat extreme Diskussionen die letzte Zeit über Israel, Palästina in der Schule und so. Und ich sage zu ihr, das musst du durchstehen. Da lernst du das Kämpfen. Weißt du, im Kontakt mit Leuten, die anders denken wie wir, werden wir herausgefordert. Da werden wir stark. Und wir werden nicht stark, wenn wir immer nur von der Mama geschaukelt werden. Und immer nur bespaßt werden und immer nur hi, ein Event nach dem anderen. Da werden wir nicht wachsen, sondern wir wachsen, wenn Gott uns in die Wüste ruft und wir da standhaft ausharren und zu Eichen werden. Und das ist wichtig. Der Trainingslager Gottes ist wertvoll und es ist egal, wie lange es dauert. Wie sieht Gottes Trainingslager aus? Grau und grün. Er führt uns immer wieder an die Oasen, wie zum Beispiel an einen Jugendtag in Rempesgrün. Für mich die absolute Oase. Aber das ist nicht mein Leben, Freunde, der Jugendtag in Rempesgrün, sondern mein Leben ist, dass ich mich wieder ärgern muss über irgendwelche Moslems in ein paar Tagen, die einfach nicht dem Herrn nachfolgen wollen. Wo ich Probleme lösen muss, wo Geschwister wieder Ärger machen und alles mögliche, wo zum Heulen und zum Kotzen ist, das ist der Alltag. Aber ich weiß genau, da wachse ich. Und der Herr weiß ganz genau, wenn wieder zu viel. Also führt er mich mal wieder zum Jugendtag nach Rempesgrün. Ah, die Oase. Auftanken. Versteht ihr das? Muss ich abwechseln. Jeden Tag führt er die Schafe. Ja? Moment mal, habe ich jetzt hier eine Seite nicht dabei? Doch. Nach 40 Jahren ist es soweit, er verlässt das Trainingslager Gottes als jemand, der Menschen führen soll. Er hat Schafe geführt 40 Jahre. Und wer Schafe führen kann, der kann auch Menschen führen. Denn beide meckern. Und das wirst du erleben, wenn du hoffentlich irgendwann mal Verantwortung übernimmst, dass Leute meckern. Und in der Regel gegen etwas sind, anstatt dafür zu sein. Take away. Verachte nicht die Ruhe vor Gott in deinem Leben. Wenn du Zeit hast, und glaube es mir, ich habe als junger Mensch auch nie geglaubt, wenn mein Vater mir das gesagt hat, ich habe gedacht, ja, du Alter wieder mit deinen Sprüchen, aber es ist so. Du wirst nie mehr Zeit haben, wie du jetzt hast. Es ist so. Deshalb verwende die Jahre, die jungen Jahre, jetzt wo du Power und Kraft hast, wo du auswendig lernen kannst. Weißt du, du kannst Bibelverse auswendig lernen, die kann ich gar nicht mehr auswendig lernen. Aber eins weiß ich, zwischen 16 und 25, nie in meinem Leben habe ich mehr Bibel gelesen als da. Warum? Weil ich mehr Zeit hatte. Lies deine Bibel, lern deinen Herrn kennen, trag das Evangelium nach außen, nutze die Stille, zieh dich zurück, mach nicht allen Remi-Demi mit, lern von Mose diese wertvolle Zeit, Trainingslager Gottes. Der Herr wird dich zurüsten und wird dich hoffentlich gebrauchen, dass du eines Tages jemand bist, der vorausgeht, der andere mitnimmt und der andere begeistert kann, weil du deine Kraft aus der Stille bekommst. bin fertig. 10 Sekunden zu früh.